Und wie es sich so ziemt, hätte ich fast gesagt, werde ich natürlich genau darüber predigen. Und zwar möchte ich euch einen etwas längeren Text vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 1 bis 49. Ich nehme ganz bewusst so einen langen Text, weil genau da zum Thema Auferstehung so unheimlich viel drinsteckt. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, das geht um die Frauen, die Jesus salben wollten, ja, kommen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihm: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war, wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und den Psalmen. Da eröffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Da steckt wirklich so viel drin, da könnte man eine ganze Predigtreihe drüber halten. Das erspare ich euch heute an diesem Morgen. Aber ich habe diese Predigt in drei, finde ich, für mich wichtige Teile gegliedert. Erstens, die Auferstehung ist real. Zweitens, Jesus' Umgang mit den Zweifeln. Und drittens, was hat Jesus durch die Auferstehung denn für uns bewirkt? Ihr hattet es eben schon gehört, diese Szene, wo die Frauen zum Grab gehen. Stellt euch die Situation vor. Morgens nach dem Sabbat. Die Sonne geht gerade so auf zwischen den Hügeln. Es fängt an, langsam hell zu werden. Und die Frauen erscheinen an seinem Grab, um ihn nach alter Tradition zu salben. Und dann stellt euch das Entsetzen vor. Sie gucken. Sie sehen, der schwere Stein ist weggewälzt. Das war ein Stein, ein Mann konnte ihn runterrollen, weil das auf so einer Schräge war, aber man konnte ihn nicht wieder hochrollen alleine. Die Frauen haben sich ja auch gefragt, wie kriegen sie den weg? Und dann stellen sie fest und schauen ins Grab und Jesus ist nicht mehr drin. Ja, es gibt Leute, die sagen, klar, war das Grab leer. Habt ihr das schon mal gehört? Natürlich war das Grab leer. Jesus war nicht wirklich gestorben. Er war nach der Kreuzigung einfach nur ohnmächtig. Aber die Kühle des Grabes hat ihn aus der Ohnmacht geholt. Er kam zu Bewusstsein, verließ das Grab und wanderte später nach Indien aus, um dort zu wirken. Warum ausgerechnet Indien, hat sich mir nie recht erschlossen. Aber mal ganz ernsthaft, es gibt viele, viele Leute, und ich bin erschrocken, wie viele, die das tatsächlich glauben, sowas Ähnliches. Was ist an dieser Behauptung dran? Ich versuche das jetzt einfach mal aufzudröseln. Jesus, der wurde ja, bevor er mit diesen großen, fiesen Nägeln gekreuzigt wurde, die seine Sehnen und Adern wirklich zerfetzt haben, und bevor er mit diesem Speer in die Gegend, Leistenherzgegend gestochen wurde, da wurde er vorher von den Römern schwer gegeißelt. Das muss man sich nicht vorstellen wie so eine, ich sag mal, normale Peitsche, die wahrscheinlich auch schon fürchterlich unangenehm ist und total doll wehtut, sondern in die Riemen dieser Peitsche, die verwendet wurde von den Römern, da waren Knochensplitter, scharfkantige Steine, Bleikugeln oder ähnliche fiese Sachen eingearbeitet. Und bei so einer Geißelung, da kriegt man nicht nur ein paar rote Striemen. Da ist von dem Rücken nichts mehr übrig, was heil ist. Zerfetzt, teilweise bis auf die Knochen. Jesus war so geschwächt, dass sie den Simon aus Kyrene aus der Menge ziehen mussten, die Römer, damit das Kreuz getragen werden kann, weil Jesus es nicht geschafft hat. Er konnte sein eigenes Kreuz nicht zur Hinrichtung tragen. Und nachdem er am Kreuz gestorben war, wohlgemerkt dort noch die Nägel und den Speer in die Seite, wurde er in ein Leintuch gewickelt und vor das Grab wurde ein schwerer Stein gewälzt. Nehmen wir mal an, er wäre ohnmächtig gewesen, rein hypothetisch, dann hätte er sich zuerst von diesem Leintuch befreien müssen, wobei auch seine Hände eingewickelt waren. Dabei hätte er das Leintuch aufgrund seines schwer geschundenen Rückens wirklich fast nicht abbekommen. Das Blut wäre an den Leinen getrocknet und ihr könnt euch vorstellen, wenn man versucht, das vom Rücken zu lösen, fast unmöglich. Dann hätte er noch den Stein wegwälzen müssen, der so schwer war, dass sich die Frauen auf dem Weg Gedanken machten, wer ihnen diesen Stein wohl wegwälzt. Und er hätte dann zum Schluss noch die 4 römischen Wachen erledigen müssen, die auf Wunsch und Bitte des Hohen Rates zur Bewachung des Grabes abgestellt wurden, um anschließend mit offenen Wunden an Füßen und Händen, einem geschundenen Rücken, der extrem schwer verletzt war, sowie dieser schweren Wunde an der Seite, dann davongehen zu müssen. Ich bewundere die Menschen, die das glauben können, dass Jesus ohnmächtig war, denn man braucht eine Menge Glauben, um das zu glauben. Die Auferstehung finde ich viel plausibler. Jeder weitere Kommentar zur Ohnmachtstheorie erübrigt sich. Seit 2000 Jahren geht ja auch immer noch das Gerücht, dass erstaunlicherweise sich über die ganze Zeit gehalten hat, die Jünger wären gekommen und hätten den Leichnam geklaut, um dann zu verkünden, Jesus ist auferstanden. Das wurde von der jüdischen Geistlichkeit damals in Umlauf gebracht, aus einem einfachen Grund. Sie standen vor dem Dilemma, dass sie das leere Grab nicht leugnen konnten. Denen war bewusst, das Grab ist leer. Das war jedem klar, auch der jüdischen Geistlichkeit. Nun mussten sie sich was einfallen lassen. Und dann haben sie einfach gesagt, die Jünger haben den Leichnam geklaut und die Römer, die vor dem Grab standen, die sollten das dann auch dem Pilatus so erzählen, dass die Jünger, während die Wachen schliefen, kamen, um den Leichnam zu stehlen. Und jetzt überlegt mal, habt ihr die Jünger nach Jesus Kreuzigung im Blick, wie sie waren? Nach der Kreuzigung war das ein verwirrter, verschreckter und demoralisierter Haufen Elend, bei dem alle Hoffnung auf den Messias bis auf die Grundfesten erschüttert waren. Sie haben gedacht, Jesus wird Israels Herrschaft, das Reich wieder auferbauen und von den Römern sie befreien. Und nun haben sie ihn getötet, die Römer. Und der Hohe Rat, und sollte diese Gruppe Menschen in der Lage gewesen sein, solch einen kühnen Plan auszuhecken, den Leichnam zu stehlen aus einem bewachten Grab, bewacht von Legionären, die eine Kampferfahrung hatten, die jeder Einzelne hatte eine Kampferfahrung, die ungefähr zehn unerfahrene Kämpfer aufwiegt. War diese Gruppe Menschen in der Lage, sich auf so einen Kampf einzulassen? Ihr wisst, dass die Jünger sich versteckt haben vor ihren Landsleuten. Sie waren dazu nicht in der Lage. Sie waren desillusioniert und ihres Hirten beraubt. Die hätten das nicht gemacht. Und könnte es sein, dass die Wachen tatsächlich geschlafen haben? Als kurze Info, in der römischen Legion stand auf Schlafen im Wachdienst die Todesstrafe. Und zwar nicht nur für den Schlafenden, sondern für all die anderen Kameraden, die erwischt, wenn sie erwischt worden wären, dass sie zugelassen haben, dass ihr Kamerad eingeschlafen ist. So hat jeder darauf geachtet, dass der andere nicht einschläft, weil ihm sein Leben lieb war. 4 Leute, die aufeinander aufpassen, dass man bloß nicht einschläft, weil davon hängt dein Leben ab. Wie wahrscheinlich ist das, dass die eingeschlafen sind? Völlig gegen Null. Die haben nicht geschlafen. Also kann es auch nicht sein, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Insofern ist die einzig logische Erklärung, wie es kommt, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferstanden ist. Allein damit haben die Frauen einfach nicht gerechnet. Allein das, was sie mitschleppen an Ausstattung, Salben, um einem Toten zu balsamieren, zeigt, dass sie damit nicht im Mindesten gerechnet haben, auch wenn Jesus das vorher immer wieder gesagt hat. Seine Worte waren ihnen nicht präsent in dem Moment. Da war die Trauer zu groß. Der Eindruck des sterbenden Jesus am Kreuz, diese Endgültigkeit, die das Ereignis für sie wohl hatte, und ihr Denken davon, was Gottes Möglichkeiten sind, war zu klein. Und nun stehen sie vor diesem leeren Grab und sind total schockiert. Und dann werden sie plötzlich von zwei Engeln Gottes freundlich angesprochen. Erst der Schock, dass das Grab leer ist, und dann tauchen da auch noch Engel auf und sagen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Emotionale Wechselbäder. Sie kommen voller Trauer über den Tod Jesus zum Grab, das Entsetzen des fehlenden Leichnams, der Schreck beim Anblick der Engel und dann dieses langsame Begreifen und die Freude, die so aufsteigt, erlebt. Und Engel Gottes haben ihnen das bestätigt. Und dann laufen sie voller Freude los, um es den 11 Jüngern zu erzählen, und sie kriegen die nächste emotionale Dusche. Geschwätz. Die Jünger glauben ihnen nicht. Lediglich Petrus scheint ein bisschen klarer zu sehen. Und zieht die Worte immerhin in Betracht, geht hin und findet alles, wie die Frauen das erzählt haben. Ich wette, er hatte eine Menge zum Nachdenken in dem Moment. Aber den Jüngern selbst, es fiel ihnen so schwer zu glauben, dass es so ist. Die Frauen überzeugten sie nicht. Und es bedurfte noch weiterer deutlicher Hinweise. Der Bericht der beiden Emmaus-Jünger zum Beispiel. Aber selbst das hat nicht gereicht, um sie zu überzeugen. Und schließlich steht der Auferstandene selbst mitten unter ihnen, während sie noch dem Bericht der Emmaus-Jünger gelauscht haben. Und die Reaktion der Jünger, als Jesus plötzlich in ihrer Mitte auftaucht? Kein Hurra, Jesus ist da, er lebt tatsächlich, sondern blankes Entsetzen. Sie halten ihn für einen Geist. Kann ich im Übrigen schon nachvollziehen. Und stellt euch mal vor, ihr sitzt im Hauskreis zusammen und plötzlich taucht jemand auf, der definitiv nicht durch die Tür gegangen ist, sondern er ist einfach da. Und erst als Jesus sie auffordert, guckt euch meine Wunden an, ja, fasst sie an. Und eigentlich erst so richtig, als er vor ihren Augen etwas ist, sind die Zweifel beseitigt, dass es Jesus ist. Es scheint wohl Konsens unter den Jüngern gewesen zu sein, dass Gespenster nichts essen. Jetzt sind sie überzeugt. Und wenn ich mir die Jünger so anschaue, dann im Hinblick auf meinen eigenen Glauben, ich bin zutiefst beruhigt. Sie sind so herrlich und vollkommen. So gar nicht, wie man sich Heilige vorstellt. Immer weise, liebevoll, maßvoll, emotional kontrolliert, voller Glauben und niemals schwankend. Nein, das krasse Gegenteil. Die glauben dem Bericht der Frauen nicht, zweifeln am Bericht der Jünger aus Emmaus, erschrecken beim Anblick des Auferstandenen, der mitten unter sie tritt, und brauchen ganz viel praktisches Entgegenkommen von Jesus und Verständnis von ihrem Herrn, bis sie begreifen, er ist es wirklich. Ich denke, es geht jedem von uns, also mir auf jeden Fall, von Zeit zu Zeit so, dass ich meine Zweifel habe an bestimmten Dingen, wie Gott so ist. Und manchmal ist sowas in Gemeinden ja ein echtes Tabuthema. Über sowas redet man nicht, dass man Zweifel hat. Ich glaube, eigentlich nicht, aber ich muss ja. Sonntagsgesicht. Aber ich kann euch sagen, wem von euch, ich verlange jetzt nicht, dass jemand den Finger hebt und sagt, mir geht es so, aber wem von euch es so geht, ihr befindet euch in äußerst biblischer Gesellschaft. Vielleicht ist ja heute auch jemand hier, den es so geht wie den Jüngern. Vielleicht beschäftigst du dich damit, mit Jesus, und hast gerade vernommen, hat den Tod besiegt, und du hast noch sehr, sehr viele Fragen. Schau dir Jesus an, wie er mit seinen Jüngern umgeht. Die sind die letzten 3 Jahre ihres Lebens jede Minute mit Jesus unterwegs gewesen. Und keiner kannte ihn damals besser als die Jünger. Und doch haben die Mühe zu begreifen, dass er lebt. Obwohl er das angekündigt hat. Und mir ist dabei aufgefallen, vielleicht euch auch, wie endlos geduldig Jesus mit seinen Jüngern ist, die es eigentlich verstehen müssten. Man hätte fast sagen können, Jesus hat sich vorher schon mehrfach dazu geäußert und sagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Ja, und jetzt steht er vor ihnen, seine Worte haben sich erfüllt und sie begreifen es nicht. Und er tut alles, dass sie ihn erkennen. Wenn er schon denen gegenüber, die ihn kennen müssten, so viel Entgegenkommen zeigt, dann können wir sicher sein, dass er auf unsere Fragen und Zweifel mindestens ebenso geduldig reagieren wird. Und wem es gerade so geht, dem kann ich nur sagen, hab doch den Mut, dich Jesus, der so geduldig und liebevoll ist, mit deinem ganzen Leben deinen Fragen anzuvertrauen. Er wird dich ernst nehmen. Und dann kann man selbst erleben, welche Auswirkungen Jesus Sterben und Auferstehung für unser Leben hat. Damit leite ich dann geschickt über zu dem letzten, aber nicht unbedeutendsten Punkt der Predigt. Was hat Jesus durch die Auferstehung denn für uns bewirkt? Zunächst einmal, das Offensichtliche zuerst. Der Tod ist besiegt. Das ist das, wo eigentlich Land auf Land ab die meisten Menschen Angst haben. Sterben, Tod, was kommt danach? Ist das endgültig? Und es fühlt sich so endgültig an. Aber Jesus ist nicht im Tod geblieben. Und der letzte und endgültigste Feind des Menschen ist damit besiegt. Der Tod als Folge der sündigen Menschheit, die nicht mit Gott leben wollte, ist besiegt. Niemand ist ihm bis dahin entkommen. Selbst Lazarus, der ja von den Toten auferweckt wurde, ist später wieder gestorben. Weil Lazarus mit dem Körper, mit dem, den er von Geburt an hatte, vom Tod auferweckt wird. Der war nun mal sterblich. Der konnte nicht durch Wände gehen. Sonst hätte man ja auch den Stein vor seinem Grab nicht wegwälzen müssen. Lazarus ist als normaler Mensch wieder auferstanden. Jesus hingegen hat einen völlig neuen Körper, ein Auferstehungsleib bekommen. Kann man klar aus dem Text ersehen, er konnte Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Er konnte einfach irgendwo auftauchen, auch wenn die Türen verschlossen sind. Der neue Leib ist auch uns verheißen. Ich lese euch das mal vor. Was wir überhaupt bekommen haben. Römer 6, 3 bis 5. Ich werde jetzt einfach mal so ein paar kleine Bibelstellen einstreuen, um damit meine Behauptung auch ein bisschen zu untermauern. Ihr kennt die Stelle alle. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinem Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und was gibt das für einen Mut fürs Leben, wenn ich weiß, hinter mir steht ein Herr, der hat den Tod besiegt und dieses Leben ist nicht alles, sondern das Beste kommt noch und ich werde eines Tages genauso auferstehen wie Jesus und auch die ganzen Schwierigkeiten, die einem so im Alltag begegnen, die sind irgendwann vorbei. Und ein Herr, der den Tod besiegt hat und hinter mir steht, der wird auch mit meinen Sorgen fertig. Ja, was hat Jesus noch für uns errungen? Es gibt Vergebung der Sünden. Denn, könnte man jetzt sagen, wissen wir doch, ist das selbstverständlich, kennen wir doch. Aber wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es sie nicht. Denn er ist ja ans Kreuz gegangen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Wenn er nun im Grab geblieben wäre, dann hätte unsere Schuld ihn umgebracht. Dann hätte er nicht die Schuld der Welt getragen, sondern diese Schuld hätte ihn erdrückt. Aber da er auferstanden ist, hat er die Schuld, unsere Schuld, am Kreuz getragen und besiegt. Und durch die Auferstehung ist Jesus als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt worden. Für uns nicht ganz unwichtig. Römer 1, Vers 4. Er ist nach dem Geist erheiligt, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Und was nichts anderes heißt, Jesus hat seine Herrschaft zur Rechten Gottes angetreten und er selbst hat von sich gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, aber das sagte er erst nach seiner Auferstehung. Und das ist nicht ganz unwichtig, das zu wissen, weil wenn wir mit Jesus leben und auf ihn vertrauen, dann wissen wir, vertrauen einem Herrn, dessen Macht endlos ist und dem nichts unmöglich ist. Und Jesus hat am Kreuz nicht nur den Tod besiegt, sondern auch die Macht der Sünde. Ich lese euch das vor. Römer 7, mal gucken. Verse 7 bis 11. Nee, das ist der falsche Text. Glaubt's mir einfach. Er hat die Macht der Sünde besiegt und wir sind frei geworden von der Sünde. Warte, da steht's doch. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Das ist Römer 6, Vers 6. Damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Das ist eine gute Nachricht. Ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, ich will eigentlich nicht sündigen, tu es trotzdem. Wie unter einem äußeren Zwang. Aber ich kenne das genau. Aber die biblische Medizin gegen genau dieses Gefühl ist dieser Text, Römer 6, Vers 6 und 7. Wer tot ist, über den hat die Sünde keine Macht. Wir sind mit Christus gestorben, um es mal ganz platt zu sagen, die Sünde kann uns mal. Wir leben und können etwas, was wir vorher nicht konnten. Wir können noch sündigen, aber wir müssen es nicht mehr. Wir können Nein sagen in Jesus. Christus ist der Sünde gestorben und wir mit ihm und wir sind auferstanden und nicht mehr wir leben, sondern Jesus lebt uns in uns. Und ich habe noch einen Text. Könnt ihr noch? Aus dem Epheserbrief. Kapitel 1. Du darfst nicht mehr können, das ist in Ordnung. Kapitel 1, 17 bis 23. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Eröffne euch das innere Auge, damit ihr seht, zu welch großartigen Ziele euch berufen hat. Erlasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe, das muss ich nochmal wiederholen, es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten auferweckte. Und mit dieser Kraft beschenkt uns Gott. Dieser letzte eben genannte Text, die Folge der Auferstehung, die ich eben erwähnt habe, die finde ich so gigantisch. Die Kraft, mit der er an uns wirkt, mit der er uns verändert, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und auf dem richtigen Pfad bleiben, das ist nicht so ein kleines bisschen Kraft von Gott, sondern es ist die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Und damit sind wir an einer gigantischen Kraftquelle angeschlossen, wenn wir Gott wirken lassen. Dann wirkt er nämlich nicht in der Stärke einer 1,5 Volt Batterie an uns. Und auch nicht mit normaler Stromstärke, sondern mit dieser gigantischen Kraft, die den Ersten überhaupt von den Toten auferweckt und mit einem neuen Lebensleib, einem Auferstehungsleib versehen hat. Und ich staune, weil ich das, glaube ich, überhaupt noch nicht mal im Ansatz begriffen habe, was das heißt. Aber es ist etwas, was man sich immer wieder durchlesen kann, worüber man nachdenken kann, dass uns diese Kraft von Gott anvertraut ist, dass wir ihm folgen können und wenn wir ihn bitten, dass er uns verändert und dass wir Jesus nachfolgen können, immer besser, dass es diese Kraft ist, die an uns dann wirkt. Und damit hat er uns wirklich den Weg geebnet, so zu leben, wie Jesus das möchte und am Ende unseres irdischen Lebens in ein ewiges Leben zu treten bei Gott. Und das ist passiert, weil Jesus auferstand. Amen. Und ich danke dir einfach, wir können uns darauf verlassen, wenn wir von dir gesegnet werden, dass wir diesen Segen auch erleben. Und so stelle ich nicht nur euch, sondern auch mich selber unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.